dem Text Gelassenheit von Heidegger beschäftigt. Darin geht es vor allem um das Bäuerische, die Bauernhöfe und die Feldwege rund um seine Hütte. Das braucht Heidegger für seine Philosophie. Deshalb lehnt er zum Beispiel auch den Ruf nach Berlin ab und bleibt in Freiburg. Und seine Philosophie nach dem Zweiten Weltkrieg ist geprägt von solchen Gesprächen, die er auf den Feldwegen führt, mit Philosophen. Und dieses bewusste Gehen, das man während eines Spaziergangs erlebt, das ist auch ein wichtiges Element der buddhistischen Meditationspraxis. Im Gegensatz zu Nietzsche zum Beispiel, der die zerklüftete Bergwelt der Schweizer Alpen liebt. Sein Denken ist also sehr bodenständig. Er denkt zwischen Himmel und Erde. Bodenständig darf man hier nicht nationalsozialistisch verstehen. Heidegger hatte Verbindungen zum Nationalsozialismus, aber darum geht es jetzt mal nicht. Sondern Heideggers Denken.
Also vielleicht einen Satz muss man da schon dazu sagen. Heidegger war Nazi, meiner Meinung nach. Allerdings muss man auch, zumindest in der akademischen Welt, unterscheiden zwischen verschiedenen Sorten von Nationalsozialisten. Man kann meiner Meinung nach nicht in Abrede stellen, dass er, also es gibt sehr viele, das wäre eine eigene Vorlesung, seine Verwicklung mit dem Nationalsozialismus, allerdings mit der üblen oder dem übelsten Part des Nationalsozialismus, nämlich der Rassismus, der wird von ihm explizit abgelehnt. Also so klar es ist, dass er Nazi war, so klar ist es genauso, aber das kann ich in diesem Rahmen jetzt hier nicht ausführen, dass er kein Rassist war, sondern dass er, nur um einen Hinweis, seine Vorlesungen, die ja dann auch zum Lehrverbot geführt haben, in den 40er Jahren seine Nietzsche-Vorlesungen etc. sind explizite Vorlesungen gegen den Biologismus in der Philosophie. Also da ist er bei allem, was er nicht gemacht hat und was auch nicht zu verschreiben ist, wo Heidegger von Anfang an gegen die nationalsozialistischen Strömungen angekämpft hat, war gegen das, was er gesagt hat, gegen Biologismus. Also das muss man dazu sagen, er war involviert in diese Bewegung, aber explizit auch als Kritiker der biologistischen Lesart des Nationalsozialismus. Und damit muss man wohl sagen, des abscheulichsten Moments im Nationalsozialismus. Dessen Kritiker war er explizit. Das hat ihm auch dann die Parteikarriere versaut, wenn man so will. Aber es heißt nicht, dass er meiner Meinung nach zeitlebens Nazi geblieben ist.
Also, so wie ich das verstanden habe, war das Problem, dass er nicht wieder ausgetreten ist.
Er ist nie ausgetreten, er hat es nicht thematisiert im Nachhinein. Er hat nie das Thema gemacht, das Adorno zum Beispiel sagt, wenn Heidegger über das Bedenklichste unserer Zeit spricht, dann kommt nicht ein Moment die Shoah zum Thema gemacht. Also es gibt ganz viele Dinge, wo man Heidegger zu Recht vorwerfen kann. Was man ihm allerdings nicht vorwerfen kann, explizit ist rassistisch gedacht zu haben. Im Gegenteil, dagegen hat er sich schon während des Nationalsozialismus von Anfang an gewehrt. Man kann ihm viel unterstellen, aber nicht das. Und darum darf man auch, das war bodenständig, darum komme ich jetzt auf Sie zurück, also nur um minimal hier irgendwas dazu zu sagen, das Wort bodenständig darf sachlich von Heidegger nicht rassistisch gewesen sein. Das kann man nachweisen. Viele andere Dinge sind nur zu problemlos. Und das hat nichts mit Biologismus oder irgendwelchen Rassenlehren zu tun.
Also bodenständig heißt bei Heidegger, sein Denken ist, sind die zwei Richtungen sozusagen eine Achse. Die eine Achse erstreckt sich ins unendliche Weite, in den Himmel hinauf, erstreckt sich und ist offen für alles, ins Unendliche. Die andere Achse geht nach unten in die feste Verankerung des Bodens, in die feste Verankerung der Erde und die läuft auch nicht Gefahr, sich zu verlieren, im Gegensatz zur ersteren Achse. Da wäre das Stichwort jetzt Loka, was wir denke ich, schon genug behandelt haben, vor allem in dem Bundmehl, deshalb gehe ich jetzt nicht mehr näher darauf ein. Aber auch das Bodenständige, was verankert ist, ist auch eine, also das Bodenständige, was verankert ist, ist auch eine Bewegung. Im Englischen wird das anders verstanden. Zum Beispiel die Globalisierungsgegner sagen, think globally, act locally. Das heißt eigentlich genau dasselbe, aber es klingt halt nicht so wie Bodenständig.
Es klingt weniger deutsch.
Ja, es klingt weniger deutsch. Weniger deutsch-national sozusagen. Das stellt für Heidegger deshalb auch überhaupt keinen Widerspruch dar, das Unendliche und das Fest Verankerte, sondern das ist ein ganz wichtiges Spannungsverhältnis zwischen Entspannung und sich zurücknehmen, was ja auch im Yoga sehr wichtig ist. Wir haben uns den Text anhand einiger Textpassagen angeschaut, die zum Glück jetzt da auch nochmal stehen. Die erste war, zuletzt behaupten sie, die Frage nach dem Wesen des Menschen sei keine Frage nach dem Menschen. Was soll denn nun das Wesen des Menschen sein, wo soll nun das Wesen des Menschen sein, wenn nicht im Menschen? Also, da gibt es jetzt zwei Antworten. Erstens einmal, zwei Ansätze. Bei Heidegger heißt Wesen nicht mehr Essentia, also was sein, sondern eher Existentia. Also die Frage ist, was es heißt zu sein. Nicht was sein, sondern was es heißt zu sein. Zweitens wäre zu sagen, der Mensch braucht seine Exzentrik. Der Mensch wird erst dann wesentlich, wenn er nicht mehr nur auf sich blickt und auch nicht auf die anderen Menschen um ihn herum, sondern ganz woanders hin. Heidegger zitiert Binderer.
Pindar.
Okay, den habe ich vielleicht nicht richtig verstanden. Pindar.
Also bitte im Protokoll aus.
Ja, mach ich. Ich habe es nicht richtig verstanden. Einer der sieben Weisen der altgriechischen Kultur, und er zitiert, nimm in die Sorge auch als Mensch das Seiende im Ganzen. Darin liegt nämlich die Würde des Menschen, dass er sich nicht nur um sich sorgt, sondern auch um etwas anderes. Heidegger sagt, wir hätten eine Verantwortung für die Erde, und zwar Erde jetzt im zweideutigen Sinn. Erstens einmal der Planet, auf dem wir einfach wohnen. Und zweitens, als das, dass der Mensch, der ja ein denkendes Wesen ist, eine Verantwortung hat für alles Nichtdenkende. Deshalb ist die Frage nach dem Wesen des Menschen keine Frage nach dem Menschen, sondern zum Beispiel auch nach diesem Planeten und nach den Tieren und alles, was halt nicht denkt und auf diesem Planeten existiert. Das hat zum Beispiel die Grünbewegung in den 60er Jahren aufgenommen, was sehr lustig war, weil die Nationalsozialisten ihn ja auch zitiert haben. Er kritisiert in dem Zusammenhang unter anderem, dass die Forst, der Wald ist verkümmert zur Forstwirtschaft, die Tierzucht zur Tierindustrie, weil der Mensch ja nicht nur in der Welt ist, er ist mit Bedacht in der Welt, weil er eben Verstand, also weil er Verstand sagt, weil er ein denkendes Wesen ist. Das meint er dann auch, wenn er sagt, zum zweiten Zitat, ja, wenn das Denken die Auszeichnung des Wesens des Menschen ist. Bei den Griechen zum Beispiel heißt Denken Folgendes. Wenn sich einem ein denkendes Wesen zeigt, also wenn sich etwas einem denkenden Wesen zeigt, pardon, dann vertraut es sich ihm an und das Denkende übernimmt somit eine Art Verantwortung dafür. Das heißt, Denken heißt etwas in die Sorge nehmen, in die Obhut nehmen oder wie Hölderlin sagen würde, etwas schonen. Denken ist jetzt nicht mehr nur theoretisch, sondern es ist ein praktisches Verhältnis zu den Dingen, die man denkt, die sich einem offenbaren. Im dritten Absatz oder Zitat kommt jetzt die große Kritik von Heidegger. Das Denken ist jedoch in der überlieferten Weise als Vorstellen begriffen ein Wollen. Auch Kant begreift das Denken so, wenn er es als Spontanität bezeichnet. Denken ist Wollen und Wollen ist Denken. Hier kritisiert Heidegger ein Bild vom Denken, das die letzten paar hundert Jahre in unserer Kultur vorherrschend war. Jetzt erst einmal zum Wort Vorstellen. Bei Schopenhauer zum Beispiel ist das so, Denken ist Vorstellungskraft, das heißt, wir kreieren ein Bild von der Welt. Also Denken ist eine Art Fähigkeit, sich Bilder zu machen. Und Platon sagt auch, wir hätten ein Bild, also die berühmte Idee von Platon, und mit dieser identifizieren wir anschließend die Welt. Die Welt wird bei Platon zum Bild. Das ist sehr charakteristisch für die abendländische Kultur, weil zum Beispiel im Islam gibt es ein absolutes Bilderverbot. Also das geht so weit, dass manche sogar nicht einmal Fotos machen dürfen.
Was zum Beispiel immer wieder gesagt wird, was auch den Wissenschaftsbetrieb in der islamischen Kultur einen ganz wichtigen Effekt hat. Wir haben eine Kultur, die ganz stark, denken Sie an die Diagramme, die versuchen permanent schwierige, komplexe Prozesse, die wir eben nicht mehr leicht erfassen, in Bilder zu fassen, indem wir Diagramme machen und so weiter und so fort. Es wird immer wieder gesagt, dass die arabische Welt bestimmte Formen der Wissenschaftlichkeit nie entwickelt hat, eben gerade weil das Bild grundsätzlich eine negative Konnotation hat.
Ja, das Bild hat ja bei uns auch einen schlechten Ruf, also bis Platon.
Natürlich, es gibt in den meisten, es gibt im Jüdischen das Erhabene als das, von dem wir eben keinen Bild Vorstellung machen, und wir haben einen kurz auf Kant.
Ja, das ja, also, aber bei uns ist es eben so, dass wenn wir etwas denken, dann machen wir zwangsläufig ein Bild davon, egal worum es geht, jetzt eine Geschichte ist oder ein mathematisches Problem, wir machen uns immer ein Bild davon. Zum Wort wollen. Das Denken ist verbunden mit Wollen. Denn also Schopenhauer hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Die Welt als Wille und Vorstellung. Das mit dem Vorstellen haben wir jetzt geklärt. Was hat das Ganze aber jetzt mit dem Wollen zu tun? Weil wenn ich mir das vorstelle, dann wird es begreifbar und somit ja auch besitzbar. Also begreifen ist ja auch ein sehr plastisches Wort. Das hat auch etwas mit dem technischen Weltzugang zu tun. Wenn ich sage, ich will mir das vorstellen können, dann heißt das, ich will es besitzen können. Ja, dieses Bild wird auch durch die Gelassenheit kritisiert. In Bezug auf zum Beispiel Gefühle hieße das, der eine hat ein Gefühlsbild und der andere ist es. Also der eine hat Angst und der andere ist Angst. Der Angst ist, wäre sozusagen laut, also würde sich laut Platon verhalten. Heidegger kritisiert das seit 400 Jahren vorherrschende Bild des europäischen Denkens und sagt, wir müssen einen Schritt zurück machen. Er denkt also sehr asiatisch. Professionelle Schauspieler zum Beispiel kennen diese Differenz und spielen mit ihr. Der Dilettant, der isst die Rolle, deshalb kann er auch nur eine, die reproduziert er ständig und reproduziert sich selbst und kommt da niemals raus. Der Profi kennt diese Differenz und verlässt die Bühne wieder als er selbst. Auf der Bühne spielt er eine Rolle, sobald er die Bühne verlässt, ist er wieder er selbst. Er hat damit kein Problem. Schauspieler betreiben so gesehen also sehr hohes Yoga Sutra. In der Geschichte des indischen Theaters gibt es eine Geschichte. Indra war ein vedischer Gott. Und zwar der ging zu Brahma und sagte, die Menschen vergessen das vedische Wissen, was soll ich tun? Brahma zog sich daraufhin zurück in die Erde, in den Urgrund des Denkens. Das ist wieder sehr heideggerisch, finde ich. Sehr bodenständig sozusagen. Und kam dann zurück und gab das Natashastra heraus. Und in diesem offenbarte er den Menschen das göttliche Wissen. Und zwar als einen Weg der Künste. Als einen Weg für jene Menschen, die das Vedische vergessen haben. Das heißt, die Kunst soll uns zu dem zurückführen, was das Vedische uns einst offenbart hat. Und diese Wesensdifferenz, mit der die Künstler spielen, ist also auch im Indischen immanent. So, jetzt wieder zu Heidegger. Heidegger sagt, wir werden ohnmächtig und können überhaupt nichts mehr tun, wenn wir aufhören, uns etwas vorzustellen. Das Denken als Vorstellungskraft ist nämlich immer vom Wollen her gedacht. Weil ohne Vorstellung können wir auch keine Entscheidungen treffen. Und Kant, sind wir bei Kant, sagt zum Beispiel in der Kritik der Urteilskraft, also in seinem Buch zur Ästhetik, nennt er das das Erhabene. Was ist das Erhabene? Das Erhabene ist das, was wir uns nicht mehr vorstellen können, weil die Vorstellungskraft scheitert. Die Idee davon haben wir jedoch. Er nennt dann ein paar Beispiele, zum Beispiel wären das Gegenstände, die über alle Maßen groß sind und mit überhaupt nichts mehr vergleichbar sind. Zum Beispiel die Pyramiden von Gizeh, wenn ich so nah dran stehe, dass ich meine Augen hin und her bewegen muss, damit ich sie noch irgendwie sehen kann, aber nicht das Ganze an sich erfassen kann, dann ist das sehr erhaben. Dann kommt er zu dem, worum es uns eigentlich geht, und zwar das Ganze der Welt, das können wir uns alle einfach nicht vorstellen. Aber wenn ich jetzt sage, stellt euch die Idee des Ganzen der Welt vor, das ist okay. Eine Idee, das ist kein Problem. Aber sich der Begriff selber bleibt leer, weil wir uns keine Vorstellung bilden können. Also das ist so eine Art Blackbox. Von außen sehen wir, aha, das ist die Blackbox, das ist die Idee davon, aber was drinnen ist, was der Inhalt ist, das bleibt uns verschlossen. Deshalb kritisiert Heidegger zum Beispiel auch den Begriff Weltbild so stark, weil der es für ihn total sinnvoll.
Der übrigens natürlich ein hauptphilosophischer Terminus der nationalsozialistischen Philosophie war. Also philosophisch hat er sehr wohl die Dinge kritisiert, aber er hat es nicht mehr genannt. Also Weltbild war die Philosophie des Nationalsozialismus und Heidegger ganz entschieden gegen die Philosophie des Weltbilds angedacht. Daher muss man das eben differenzierter sehen, dieses Verhältnis.
Dazu noch kurz, in der zeitgenössischen Kunst spielt man auch damit. Und zwar, man macht ein Bild, das den Rahmen des Blickfelds überschreitet. Das heißt, der Betrachter muss mehrmals hinsehen und kann es aber nicht als Ganzes fassen, um es erhaben zu können. Jetzt kommen die nächsten drei Zitate. Die Behauptung, das Wesen des Denkens sei etwas anderes als Denken, besagt dann, das Denken sei etwas anderes als Wollen. Darum antworte ich Ihnen auch auf die Frage, was ich bei unserer Besinnung auf das Wesen des Denkens eigentlich wolle, dies. Ich will das nicht wollen. Und dieses Ich will das nicht wollen, das findet sich auch bei Despande. Und er sagt das in Bezug auf Chittavritti Niroda, nämlich man wählt das Nicht-Wählen. Das ist eigentlich sehr interessant in Bezug auf Sonntag. Wo die meisten wahrscheinlich nicht gewählt haben, sondern es war in Milka.
Also,
ja. Bin schon fast fertig. Ja, das nächste Zitat wäre, Sie wollen ein Nicht-Wollen im Sinne der Absage an das Wollen, damit wir uns durch dieses hindurch auf das gesuchte Wesen des Denkens, das nicht ein Wollen ist, einlassen können oder uns wenigstens hierzu bereit machen. Ja, also das Buch heißt Gelassenheit, das heißt, wir können schon denken, es hat etwas mit dem Warten zu tun. Wir suchen ein Denken, das von der Selbstzentrierung weggeht, das uns zur Gelassenheit führt. Wenn wir das Denken wie bisher als Vorstellen fassen, hat es natürlich nichts mit Gelassenheit zu tun, aber das kritisiert Heidegger ja nicht, also müssen wir das loslassen. Denn Heidegger meint, dass das Denken, das wir suchen, in der Gelassenheit eingelassen ist. Wir sollen also warten, denn warten lässt sich das offene Selbst ein. Wir sollen bleiben, denn bleiben ist ein Zurückkehren, wieder dieser berühmte Schritt zurück. Dieses Denken führt uns nicht in die Zukunft, sondern in die Gegenwart. Er sagt auch gegen-wart. Warten ist in der Gegenwart. Das Warten ist aber nicht passiv, es ist eine Art Aussitzen, Ausbrüten, Austragen der Realität. Es wird fast schon feminin. Es ist ein aktives Sich-Öffnen für das, was in der Gegenwart erwartet wird. Denn die Gegenwart ist etwas, das uns entgegenwartet und von uns empfangen werden muss. Das Problem daran ist das Unerwartete, das, was nicht willentlich bestimmt werden kann. Und auch nicht vorgestellt werden kann, das Unerwartete. Und vielmehr entwickeln wir eine Sensibilität für das Unwahrscheinliche. Und heute arbeitet man ja immer mit Wahrscheinlichkeitskoeffizienten, und das ist aber nicht warten können. Warten ist die Fähigkeit, Überraschungen vorher ahnen zu können und so noch überrascht werden zu können. Heidegger sagt, dass ins Warten kommen und damit in die Gelassenheit zu den Dingen kommen. Descartes zum Beispiel nennt seine Schrift noch die Meditation. Öhler nennt es das Müßiggehen. Es ist kein Untätigwerden, sondern es ist ein Entstehen einer neuen, vorsichtigen Perspektive auf die Zukunft, die sich nicht mehr vorstellen lässt und somit auch nicht planen lässt. Heidegger würde sagen, ein anderes inmitten der Gegenwart in ein anderes Verhältnis zur Zukunft bringen. Das heißt, der Terminus des Denkens ändert sich insofern, Denken ist nicht mehr Planen und Vorstellen, sondern Erwartung. Und der Zeitbegriff des Denkens ändert sich ebenso. Es kommt zu einem Verhältnis zwischen Gegenwart und Zukunft. Und alles, was bei Heidegger als Zeitlichkeit oder Temporalität gesagt wird, ist unphilosophisch ausgedrückt die Psyche oder Seele, die es gilt, in eine bestimmte Zeitlichkeit zu bringen, in der sie bestimmte Dinge wahrnehmen kann, die sie sonst übersehen würde.
Danke. Das war ein gutes Referat. Ich würde nur wünschen, dass Sie ein bisschen komprimierender die nächsten Male das zusammenhören, weil wir schon ziemlich viel Zeit dadurch fortgeschritten sind innerhalb der Lehrveranstaltung. Daher werde ich jetzt auch gleich versuchen, ganz pragmatisch zu handeln. Das erste ist, Sie wissen, ich habe nächsten Mittwoch diesen Ersatztermin angekündigt. Ich würde gerne, dass Sie sich die kommen, weil wir haben da nur eine bestimmte Anzahl von Sitzmöglichkeiten, dass Sie sich Namen und E-Mail-Adresse auf der Liste eintragen und Sie können sich auch jeweils einen. Gibt es dazu zum Protokoll bzw. zu dieser morgigen Geschichte noch eine Frage von Ihnen? Gut, dann werde ich versuchen weiterzumachen zu diesem Thema Gelassenheit. Wenn wir nochmal kurz, weil wir jetzt in die zweite Phase langsam hinübergehen der Lehrveranstaltung, wenn ich kurz nochmal erinnere, also wir haben am Anfang die Yoga Sutra von Patanjali, Peter Rikki Roda uns mal angeschaut, haben das vergleicht mit dem Schritt zurück von Heidegger und sind jetzt zu dieser kleinen Schrift Gelassenheit gekommen und möchte langsam heute dann gegen Ende der Stunde hinüberführen, wieder zum indischen Denken, zu einem bekannten Indologen, David Jordan White und dessen Vorstellung von Out-of-Body-Experience im indischen Körperdenken. Ja? Und damit bin ich jetzt schon bei dem Wort angelangt, bei dem ich wieder anknüpfen möchte, wenn wir gesagt haben, dass auch Heidegger im Denken des Wartens, der Gelassenheit, nach einem Denken sucht, das nicht mehr primär vom Wollen her sich bestimmt, dann könnten wir auch sagen, dass ein solches Denken, das ist auch ein Hölderlin-Terminus, und Hölderlin bezeichnet Heidegger ja selbst als den Dichter, den er permanent als seinen Freund im Hinterkopf hat. In der Spätphilosophie sagt Heidegger sogar, dass seine ganze Philosophie letztlich den Sinn hat, die Hölderlinsche Dichtung verstehbar zu machen. Und das ist der Begriff des Exzentrischen. Das heißt, wenn wir versuchen, in die Gelassenheit als einer neuen Bestimmung des Denkens zu kommen, das ist ja auch im Protokoll schon angesprochen worden, dann geht es hier um eine, um einen Deleuzeschen Terminus ins Spiel zu bringen, eine Art von Dezentrierung offensichtlich. Denn der Wille ist genau der, wo ich im modernen, nachzeitlichen Sinne bei mir selber bin. Er ist in der Schopenhauerschen Interpretation von Kant sogar das Ding an sich, also genau das, was nicht mehr nur der Erscheinungswelt zugehört, weil der Wille das Organ ist, wo Freiheit konkret wird, wo Freiheit in der Tat vollzogen wird und damit Freiheit als etwas, was gerade nicht von der Erscheinungswelt her bestimmt ist, das unbestimmt ist, eben per Definition, wie Kant in der Kritik der reinen Vernunft sagt, aber es kann aktualisiert werden, indem ich will. Also Freiheit ist primär eine Sache des Wollens und das hat natürlich für die Neuzeit auch ganz starke politische Konsequenzen gehabt, dass wir Freiheit primär von der Selbstbestimmung, das war das große Schlachtwort schon der deutschen Idealisten und natürlich der französischen Revolution, alles wegzubekommen, was fremdbestimmt ist. Ja? Und damit kommen wir in die ganzen Diskurse des Fortschritts, der Emanzipation etc. Und das tut natürlich weh, wenn jetzt sowohl im indischen Denken als auch hier bei Heidegger ein Freiheitsbegriff offensichtlich kreiert wird, der radikal als Gegenkonzept zu unserer modernen, auf Autonomie und Selbstbestimmung orientierten Freiheitsdenken ausgerichtet ist. Es gibt eine wichtige Schrift von Heidegger vom Wesen der Wahrheit, das ist im Umkreis von Sein und Zeit, also knapp nach Sein und Zeit, eine Schrift gewesen, in der er versucht, das zu formulieren, was in seiner Zeit, seiner eigenen Interpretation nach gescheitert ist, nämlich die Kehre zu formulieren. Also er wollte schon in seinem Hauptwerk Sein und Zeit, 1926 erschienen, eine Umkehrung im Sinne dieses Schritts zurück vollziehen, aber er endet eigentlich dann das Werk an dem Moment, wo diese Kehre formuliert werden hätte sollen. Und in dieser kleinen Schrift im Jahr darauf, vom Wesen der Wahrheit, ist auch als kleine Einzelschrift veröffentlicht und sie ist in Holzweg, Wegmarken, also Wegmarken und Holzwege sind die zwei Bücher, in denen Heidegger Aufsätze von sich publiziert hat, das hat er ja sonst nirgends gemacht. Und das heißt, in den Wegmarken gibt es diesen kleinen Aufsatz dann auch in einer zweiten Edition von ihm herausgegeben. In diesem kleinen Büchlein, das hat, weiß nicht, 20 Seiten oder sowas, wenn überhaupt, kommen genau Existenz, dieses Exzentrische, das Insistieren, und vor allem kommt der Terminus Freiheit hier nochmal in seinem Wesensbezug zur Wahrheit, zur Sprache. Und das Interessante, was Heidegger hier macht, und das ist auch inzwischen gerade jetzt wieder ein großes Denken, eine große Renaissance bekommen, auch gerade in der gegenwärtigen Philosophie der Kunst, ist, dass Heidegger die Freiheit beginnt, vom Raum her zu denken. Ja? Wirklich als das, was wir nennen, einen freien Raum. Ja, wir sprechen doch immer wieder von Freiräumen. Sei es in Freiräume oder als Tun. Etwas Freiräumen ist Aufräumen, ist Freimachen, ist Nichtmachen, wie Heidegger sagt. Und wenn wir jetzt das Wort warten, so in der Gegenwart sein, dass wir in ihr gegenwärtig werden und damit ein in der Gegenwart gegenwärtiges, anwesend aufmerksames Warten in ihr vollziehen, dann hat das ganz viel damit zu tun, dass wir Freiheit nun denken müssen, im räumlichen Sinne auch, als ein sich wirklich einlassen auf den gegenwärtigen Raum, in dem ich mich befinde. Das ist daher für die Architekturdiskurse der Gegenwart zum Beispiel wieder entdeckt worden. Heidegger hat das in der Spätphilosophie dann nochmal ganz explizit groß zum Thema gemacht in den 50er, 60er Jahren. Seine ganz letzten Arbeiten handeln fast alle über Raum. Raum und Wohnen. Das hat seinen Grund darin, dass Freiheit nicht mehr so stark vom Willen und der Selbstbestimmung des Einzelnen gedacht wird, auch nicht als Gegenbegriff eben zu Fremdbestimmung, sondern Freiheit wird jetzt gedacht als eine Art sich ekstatisches Einlassen in den Raum, in dem ich mich befinde. Es ist daher eher wie Freisein heißt so viel wie sich öffnen für das, was da ist. Freiheit heißt so viel wie und damit in die Wahrheit und Aufmerksamkeit, und das sind wir schon nahe beim Denken, ins Denken kommen. Ja? Also wir kommen für Heidegger ins Denken, indem wir uns einlassen in den Raum, den ich mir selber eröffnet habe, den nicht ich in irgendeiner Weise voluntaristisch gesetzt habe, sondern, um ein Heidegger-Wort zu gebrauchen, in dem ich natürlich dieser richtige Terminus in Sein und Sein. Das hat einerseits zu tun mit Gemüt natürlich, mit Stimmungen, wie Heidegger sagen würde. Es hat andererseits aber auch zu tun mit, indem ich mich in dem, worin ich mich befinde, oder für das, worin ich mich befinde, öffne, bin ich selbst erst da und präsent. Das heißt, Präsenz heißt jetzt so viel wie ganz was buddhistisch, Aufmerksamkeit und Wachsein für den Raum, in dem ich da bin. Und Sie wollen, das ist dieses immer wieder, wenn meistens auch ganz in einem unheiligerschen Sinne gebrauchte, ganz im Hier und Jetzt. Ja, Sie kennen. Wachsein. Nur Heidegger würde ganz ablehnen, dass das heißt, ganz im Hier und Jetzt. Natürlich, wenn ich mich einlasse auf den Raum, auf die Situation, auf dort, wo ich hier und jetzt da bin, dann ist das eine Art Gegenwärtigwerden in diesem Raum. Aber das Entscheidende für Heidegger ist, dass dieser Raum, zum Beispiel diese Vorlesung, dieser Hörsaal hier, dass das per se für immer und ewig, das ist natürlich, woraus dann Derrida seine Kapitale geschlagen hat, der Dekonstruktion, dass dieser Raum nie einfach nur präsent ist. Das heißt, es wäre eben falsch zu sagen, darum habe ich gesagt, wir wären sehr vorsichtig bei der Formulierung, man soll hier und jetzt da sein. Denn dieses Hier und Jetzt Dasein heißt für ihn gerade so da zu sein, dass ich mich öffne für das, was erst im Kommen begriffen ist. Was im wahrsten Sinn des Wortes in diesem Raum darauf wartet, zu ihm zu kommen, zu diesem Raum. Das heißt, wenn ich am Anfang, und Sie haben das im Protokoll ja auch gesagt hat, Heideggers Frage nach dem Wesen ist nicht mehr die Frage nach der Essenz, nach dem Wahrsein, sondern nach dem, was es heißt, zu sein, dann spricht schon in dieser Formulierung von Sein, was heißt es, zu sein, so viel wie Zukunft. Ja? Wenn ich frage da nicht mehr die Frage, die Hegel der Gewesenheit, Wesen als Gewesenheit, wie Hegel sagt, sondern Derrida, danach Heidegger, und Heidegger würde vor allem sagen, ganz im Hier und Jetzt da zu sein, heißt aufzugehen, und zwar so, dass das, was jetzt gerade nicht hier und da da ist, wie ein Stuhl da ist, oder wie diese Dinge da sind, dass genau das, was in bestimmter Weise eher nicht zu haben ist, das, was nicht da ist, einen Raum bekommt, dass es stattfinden kann und ins Dasein kommt. Das heißt, dieses ganz hier und jetzt wach gegenwärtig sein, heißt ganz offen zu sein für das ganze Atmosphärische, was in diesem Raum stimmungsmäßig, wie Heidegger sagen würde, da ist. Und zwar so, dass aus diesem Öffnen und für diese gegenwärtige Stimmung ist ganz wichtig, das ist bei Heidegger eben nicht ein subjektives Gefühl. Wir dürfen nicht sagen, Stimmung ist nur irgendeine emotionale Färbung, die wir haben. Sondern Stimmung ist von Heidegger primär, wenn Sie schlechte Formulierung, ich sage sie trotzdem, eher objektiv. Nämlich, als wenn wir sagen, zum Beispiel die Wetterlage, also das Wetter ist sehr oft Stimmung, die Atmosphäre, die der Sonnenschein kriegt, oder die der Regen kriegt. Oder natürlich auch die Atmosphäre, es kann hier eine sehr angespannte Atmosphäre sein, es kann hier eine aufmerksame Atmosphäre in diesem Hörsaal sein, es kann eine gähnende Leere sein. Das Wichtige, was Heidegger sagen würde, ist, dass wenn wir das wahrnehmen, dass wir hier nicht nur subjektiv bei uns selbst als einem Subjekt, sondern wir erschließen da sehr wohl unter Anführungszeichen etwas Objektives. Es gibt ein schönes Buch von Gernot Böhme, Zurkamp, Buch, das in diesem Sinne von Adorno her und Heidegger versucht, diesen Atmosphärenbegriff in den Künsten wieder stark zu machen. Das heißt, da geht Björn noch Böhme sogar so weit, dass eben dieses Ekstatische bei den anderen Sein am allerursprünglichsten erschlossen wird im Erschließen der Atmosphären, die sich in einem Raum befinden. Das heißt, das würde dann so weit gehen, und Heidegger denkt das sehr wohl so, dass jedes Denken, und sei es noch so abstrakt, immer auch schon ein atmosphärisch bestimmtes und gestimmtes. Das heißt, es gibt nicht irgendwo die Gefühle und daneben gibt es das Denken noch als Überbau oder sowas, sondern für Heidegger ist ganz wichtig, die Gedanken, die ich jetzt ausdrücke, sind wesenhaft auch bestimmt im Sinne dieses Gegenwärtigseins durch die Art und Weise, wie ich diesen Raum seismografisch sensitiv aufnehmen kann, man nicht untergründig interpretieren. Das heißt, sehr viele Gedanken würden so jetzt gar nicht von mir ausgesprochen und gesagt, wenn ich gleichzeitig mein denkendes Nachdenken von innen her bestimmt und bestimmt wird. Wo mehr oder weniger permanent dieses Denken und wie ich mich aus, welche Wege ich gehe. Das ist auch eine Sache, wo das ganze Publikum hier mitdenkt, und zwar nicht nur in Ihnen, sondern auch in mir. Ja? Das heißt, seismografisch bin ich da auch im Raum und nehme von diesem Raum ganz wesentliche Impulse auf, von der Art und Weise, wie ich Dinge jetzt sage oder nicht sage. Das ist eben diese Bodenständigkeit im Sinne Heidegger. Das heißt, ein Denken, das sich nicht mehr so stark von der Selbstsituation des Subjekts, ja, ich, Anna Böhler, als Person bin hier heraus und trage jetzt meine Gedanken. Ja, das wäre eine sehr voluntaristische Rede. Ich bin hier, Sie sind da drüben, ich bin der, Sie sind die anderen und so weiter und so fort. Das heißt, dass genau dieses Bild vom Menschen, das eine unglaubliche Selbstmächtigkeit des Subjekts vorgaukelt, die dann natürlich permanent scheitert, weil diese Subjektivität sich ja in Wirklichkeit nicht in einem Vakuum und einem weltleeren Raum befindet, sondern dann eben diese Subjektivität permanent sich bricht an den anderen. Heideggers Denken versucht das zu umgehen, indem er sagt, das einzelne Subjekt ist zunächst und zumeist immer schon drüben bei den anderen. Und es ist mehr oder weniger die permanente Wesen dieser anderen. Und es versteht sich selbst zunächst einmal aus der Art und Weise, wie es die anderen liest. Heidegger geht in seiner Zeit so weit, dass er sagt, gerade darin liegt natürlich auch eine Gefahr, dass wir uns permanent mit den anderen verwechseln. Oder dass eben, wenn Sie so wollen, wenn uns die Medien, die spekulieren ja genau mit dem, wenn die uns permanent was vorsagen, wissen Sie, dass dieses Vorsagen für uns, weil wir primär mediale, passive Wesen sind, fundamental beeinflussbar sind. Nur Heidegger würde uns beeinflussen werden. Nur Heidegger würde sagen, er würde ablehnen, dass das, was die Aufklärung jetzt an Konsequenz zieht, dass es daher heißt, wir müssen das Es so weit wie es geht loswerden, um an die Stelle des Es das Ich zu setzen. Frage zum Beispiel. Also hier wäre eine Differenz. Sondern Heidegger würde eher sagen, wir müssen lernen, in dieses Es hineinzukommen. Und ist gerade nicht zu ersetzen durch ein vom Ich her zentriertes Subjekt. Bitte? Warum hat er keinen? Auf seine Geschichte, das heißt, diese Steckdose scheint nicht zu funktionieren. Sehr gut, die andere funktioniert. Danke. Also, das wären mal überhaupt, um Ihnen einen ersten Zugang zu solchen Denkweisen zu geben. Jetzt das nächste, was Heidegger Heidegger sagen würde, ist, wenn wir das Wesen des Denkens aus der Gelassenheit her denken und nicht mehr aus dem Wollen her denken, dann bedeutet das vor allem, es ist darum ein Gelassenes, weil das Subjekt immer mehr beginnt zu verstehen, dass es nicht selbst das, worin es sich befindet, selbst gemacht hat. Das heißt, der Terminus Gelassenheit ist für ihn die Aufgabe eines primär technischen Weltverhältnisses. Die technische Weltbeherrschung geht immer auf diese Art und Weise, dass ich als Subjekt erst konstituiert werde und mir dann die Gegenstände als Gegenstände vergegenständliche, um sie mehr oder weniger umzubauen, umzuschaffen. Das heißt, ich habe einen Bezug zur Welt, der primär aus der Subjekt-Objekt-Beziehung gedacht, gegenständlich gedacht. Bei Heidegger ist das eben, wenn er versucht, hinüberzugehen in ein Denken der Gelassenheit, dann würde das heißen, dass wir primär denken, diese Geste der Öffnung für diesen Raum, in dem wir uns befinden, zu vollziehen. Und dass dieser Moment des wir beginnen uns für das, was hier und jetzt stattfindet, zu öffnen. Sie zum Beispiel wieder aufmerksam, beziehungsweise in Fragen und so weiter. Dann kann was Ereignis werden, das sonst nicht Ereignis werden kann, wenn diese Öffnung nicht stattfindet. Und das heißt, das ist das, was Heidegger sagt, ins Denken kommen, heißt jetzt so viel wie hier und jetzt ankommen in der Gegenwart im Sinne dieses, was da wartet, Ereignis zu werden oder stattzufinden. Und je weiter diese Öffnung passiert, umso mehr kann stattfinden. Was hier Ereignis werden will. Also das wäre mal die andere Denkfigur, die Heidegger. Jetzt genau, noch eine Sache, bis ich wieder zu seinen Zitaten hinüberkomme. Heidegger, ein anderer wichtiger Terminus, den ich hier noch einführen würde, ist, dass Heidegger sagen würde, dieses sich einlassen auf die Vorgegebenheit der Welt, in der ich mich befinde. Das heißt, die Welt ist hier nicht mehr eine konstruierte, sondern eine vorgegebene. Es ist plötzlich die Erfahrung, ich habe sie mir nicht gemacht. Und sie sind nicht, wie die Lehrphilosophie lange gefragt hat, ist nun die Welt da draußen von mir nur vom Gehirn oder was immer eine vorgestellte Welt, irgendwas imaginiert, in Wirklichkeit ist da draußen gar nichts, sondern das existiert eben alles nur in mir, ist, also wenn Sie wollen, die idealistische Konzeption. Solche Fragen hat Heidegger schon in seiner Zeit für völlig unsinnig erklärt. Die Frage stellt sich so nicht aus einem Thema der Gelassenheit. Ich bin mir selber, weil ich mir selber gar nicht bekannter bin, wie Sie sich draußen. Ich kenne, wer ich bin, ist für mich genauso schwer zu beantworten, wie zu fragen, wer Sie sind. Es ist eben nicht so, dass das Ich sich selber in irgendeiner Weise vertrauter werde als der Rest. Das heißt, es ist auch nicht so, dass wir im Sinne von Descartes, von einer Ressource, von einer ursprünglichen Ich-Sphäre ausgehen könnten, von der her wir dann ans Fundamentum Absolutum erst als sekundäre Ebene die Anwendung und die Weltumrichtung konstruieren. Genau dieses Bild ist, was er kritisiert. Jetzt dieses sich einlassen, im Sinne der Gelassenheit. Und gelassen können Sie vielleicht jetzt verstehen, eben als einfach ein Wort, das sagen soll, ich habe sie nicht konstruiert. Sie sind nicht einfach meine Konstrukte. Je technischer die Welt werden wird, je amerikanischer sie wird, umso mehr wird diese Figur kommen. Dass irgendwann sie, das wird ja tausendfach rezipiert derzeit, einfach, ja warum eigentlich sind sie nicht eine virtuelle Welt? Warum bin ich hier nicht vor einem Monitor, der mir vorgibt, dass da draußen auf diesem Monitor reale Wesen existieren? Das ist ja den schon bei Descartes finden, dieses, was ist, wenn mir da ein Dämon was eingeflößt hat. Und wir finden das in der modernen Variation natürlich vor allem in der modernen Medienphilosophie. Das ist Descartes pur. Das heißt, in Wirklichkeit sitzen da draußen irgendwelche virtuell geschäften Figuren. Es ist umgekehrt, das Internet zeigt uns, wie die Welt in Wahrheit ist und die Realität als solche ist eigentlich noch eine naive Anschauung, in der wir verhangen werden in eine lebenswirkliche Seinsetzung, in der ich dann meine, dass sie real haben. Also das ist natürlich Descartes pur, was hier sich als Medienphilosophie der Virtualitäten kommt. Bei Heidegger, Gelassenheit heißt, diese Frage spielt überhaupt keine Rolle, wenn ich mich einlasse auf das, wie sich die Welt hier zeigt. Er ist ein Phänomenologe, weil dann ist es so, dass der Idee, dass ich sie konstruiert habe, von einem Ich her, völlig unphänomenologisch. Nein, sie sind mir vorgegeben, Subjekt und Hypothese. Und da komme ich an Widerstände, die ich nicht einfach wegdenken kann. Ja? Die ich nicht wegrationalisieren kann. Natürlich kann ich mir das ausdenken, aber auch der das macht, würde er sich beginnen, danach zu verhalten, dann wären, wie ich immer sage, kein Grund mehr da, sie nicht aufzuschlitzen, wie ich irgendeiner Figur am Computer aufschlitze oder verschwinden lasse oder im Kopf oder hin und her. Das ist auch eine Bedeutung von Bodenständigkeit bei Heidegger. Wenn er sagt, wir stehen in der Gefahr, jegliche Bodenständigkeit zu verlieren, dann ist das auch die ganz einfache Wahrnehmung. Es ist eine Halluzination oder eine Massenwahn, der sich abspielt, wenn wir glauben, dass die Realität in dieser Weise, wie sie uns vorgesetzt ist, konstruiert wird. Sie ist uns im wahrsten Sinne vorgesetzt. Sie ist uns a priori, sie ist, wie die Griechen sagten, Hypokämenon, wie Thomas von Aquin dann übersetzt, Subjektum. Und sie ist das immer schon Vorliegende, auf das hin das Denken, die Aufmerksamkeit und das in die Acht nehmen, wie wir mit Heidegger übersetzt haben, geht, aber nicht so, dass es das erst konstruiert, sondern gerade umgekehrt, dass es wahrnimmt, dass da schon was da ist, bevor ich begonnen habe zu konstruieren. Und das ist genau der Schritt der Gelassenheit. Die Gelassenheit ist, wenn Sie so wollen, ein bodenständiger Rückschritt in eine bestimmte Art von Realismus, wenn wir es klassisch formulieren würden, der insofern ein Realismus ist, als er eben genau sagt, wie dieser Mersch auch sagt mit Schelling, das ist mir schon zuvor gekommen, die Welt ist mir immer schon zuvor gekommen. Und das Denken kann nur auf diese zuvor gekommene Welt achten und sie in die Acht nehmen, wie er sagt. Gleichzeitig hat es aber sehr wohl natürlich Heidegger diese Weise des gelassenen Warten einen konstruktiven, wenn Sie so wollen, unabgeschlossenen Aspekt, weil, wie ich gesagt habe, für Heidegger die Geste der Gelassenheit ja das Erwarten der Gegenwart. Das heißt, es gibt sehr wohl, das ist nicht ein naiver Realismus, in dem Sinne, dass ich sage, okay, da draußen sind jetzt völlig fertige, selbstidente Identitäten, sondern was Heidegger sagen würde, wir alle sind eingelassen in diese Unabgeschlossenheit, die mit da ist, hier und jetzt, und die darauf wartet, gegenwärtig in dem Doppelsinn eben von Gegenwart entborgen zu werden. Das ist für Heidegger übrigens das Wahrheitsgeschehen. Das heißt, Wahrheit ist nichts, was man in irgendeinem mathematischen Satz feststellen könnte, sondern Wahrheit ist selbst das Ereignis dieses Entbergens von Gegenwart. Dort, wo in der Kunst, wie er sagen würde, zum Beispiel sowas stattfindet, findet Wahrheit statt. Das heißt, der Begriff Wahrheit kriegt hier einen sehr anderen Touch, würde ich sagen. sagen, als wir es gewohnt sind im akademischen Umfeld. Als Wahrheit ist auch natürlich eben nichts mehr, was hinter der Welt passiert, sondern Wahrheit ist eine bestimmte Art und Weise, wie sich Welt gibt, wie Welt ereignet wird, indem die Erwärmung, wenn Sie so wollen, von Zukunft stattfindet. Da, wo die Gegenwart gegenwärtig wird, im Sinne des Erwartens von Zukunft, da, wo das Ereignis wird und Zukunft zukommt, da findet Wahrheit statt. Und das heißt, es ist natürlich keine Wahrheit mehr, die weder in einen Satz noch in eine Idee, überzeitliche Idee etc. zurückgeworfen wird. Ich glaube aber, um es wieder in den interkulturellen Kontext zu stellen, dass Heidegger hier wirklich eine sehr große Nähe zu klassischen Wahrheitsbestimmungen, zum Beispiel in der indischen Philosophie, findet. Das heißt, es ist ein sehr christlicher Topos, dass wir die Wahrheit immer an ein Ende der Zeit, das ist ein jüdisch-christlicher Topos, dass wir die Wahrheit irgendwo in die Zukunft hinaus transportiert haben, als irgendetwas, was in Zukunft kommen wird. Selbst Marx, wie Sie wissen, hat noch diese jüdisch-christliche Konzeption, dass am Ende einer Weltgeschichte dann eben die wahre Gestalt in Form eines kommunistisch organisierten Gesellschaft kommen. Für Heidegger ist Zukunft nie etwas, was in Zukunft ist. Verstehen Sie? Also genau das Gegenteil von Zukunft. Nicht in Zukunft, irgendwann, das ist ein idealistischer Punkt, irgendwann in der Zukunft wird die wahre Gestalt gekommen. Da bin ich dann ganz bei mir selbst, oder die Gesellschaft ist ganz bei sich selbst. Das sind typische, das hat schon Nietzsche kritisiert. Gegen die ganzen deutschen Idealisten. Dass hier ein falsches Zeitverständnis, oder wenn Sie so wollen, ein sehr schlechtes Zeitverständnis, nämlich dass die Zukunft etwas wäre, die in Zukunft kommt. Aber wohin soll die Zukunft kommen, wenn sie nicht hier und jetzt in der Gegenwart ankommt? Selbst wenn ich mir vorstelle, in 500 Jahren kommt die letzte geschichtliche Revolution, die dann alles umschreiben wird. Selbst dann muss ich sagen, dass diese Zukunft eben dann zu einem datierbaren Zeitpunkt angekommen ist. Das heißt, ich kann das Wort Zukunft gar nicht anders denken, als dass es eine Art Ferne ist, inmitten der Nähe der Gegenwart. Und das ist genau der entscheidende Schlüsselbegriff, auf den Heidegger denkt, der Gelassenheit. Heidegger sagt jetzt, sich einlassen in den Freiraum, in dem sich etwas gegenwärtig befindet, heißt so viel wie sich in die Nähe begeben, in der etwas aber noch ausbleibt und entzogen ist. Das heißt eigentlich so viel wie in einem konkreten Raum, einer konkreten Situation, so etwas wie ein sich entziehendes. Das aber eben kein negativer Mangel ist, keine aristotelische Selbstherrschaft ist, sondern dass hier sich eingelassen wird auf einen Raum, der eben in diesem Sinne immer schon ein gespannter Raum ist, in dem mit Spannung und Erwartung etwas erwartet wird, das stattfindet. Und daher ist es immer schon als ein gespannter und aufgespannter Raum, ein Raum, der, wenn Sie so wollen, in die Weite geht, in ein sich entziehen ist. Und genau das heißt jetzt Zukunft. Zukunft ist die Dimension der Gegenwart, in der etwas sich mir inmitten der Gegenwart, indem ich mich auf ihre Nähe einlasse, entzieht. Und zwar so, dass ich im Nachgehen auf diesen Entzug dabei bin, dass sich Entziehende in seine Anwesenheit. Das ist die Nähe des Fernen. Das wird für Heidegger jetzt der alles entscheidende Grundzug eines Denkens der Gelassenheit. Das heißt, die Gelassenheit ist die Erfahrung eines sich Entziehenden in der Gegenwart. Und zwar so, dass es sich selbst gelassen, gegenwärtig in diesen Entzug einlässt und damit an der Ankunft dieses Entzugs arbeitet. Darum habe ich also schon letzte Stunde gesagt, dass Heidegger dann plötzlich lauter so feminine Topoi verwendet, wie Aussitzen, Austragen dagegen. Also das Denken wird jetzt eine Art Austragen dieses Entzugs. Und gerade aber nochmal, auch gegen Aristoteles, der das Begriff, gegen Lacan, dieser Entzug hat jetzt nichts an Mangel, sondern das ist, wenn wir so wollen, das Pleasure-Prinzip im Denken. Das, was am Denken so viel Lust macht, das, was an philosophischen Denken so süchtig machen kann, wie Heidegger sagen, das ist das, was man hier in einer permanenten Stretching, in einem permanenten Nachdenken eines sich Entziehenden, das man mehr oder weniger am Schlüsselchen macht, um es in die Gegenwart einzuholen, das heißt zu vergegenwärtigen. Heidegger nennt das eben das Wohnen in dieser Gegenwart und Nähe im Denken und Andenken an sie. Daher, ich mag das nicht, aber weil er es dann beginnt, vom Raum her zu denken, als Vergebnis und Gegend. Ja? Das heißt, Gegend wird für Heidegger im Buch Gelassenheit zum Beispiel zu dem Wort, das heißt, meinen soll, wenn wir uns existieren auf das Da einlassen, als einen Ort, in dem immer auch eine tensionale Spannkraft eines Entfernten da ist, das in die Nähe gebracht werden soll, danke, dann meint dieses in diese Anwesenheit hineinkommen, die gleichzeitig eine sich entziehende ist, für ihn das Eingehen in die Gegend und das Denken in die Gegend. Und das Denken hat damit, diese Dinge mag ich nicht, darum habe ich so lange gezögert, das voranzubringen. Aber ich muss ihn jetzt sagen. Wir kennen natürlich alle das Wort Vergegenwärtigung. Husserl verwendet das gerne. Niemand denkt sich was, würde Heidegger sagen, wo wir sagen, wir vergegenwärtigen. Das ist uns so gewohnt und gewöhnlich. Das Wort war aber mal genauso ungewöhnlich wie das Wort Vergegen. Würde Heidegger. Ja? Das heißt, wenn wir lange genug rezitieren und für diesen jetzt vom Raum her gedachten, wenn Sie müssen sich eben das als diese Bewegung vorstellen, die jetzt dann bei Weit ganz wichtig wird, dass einerseits hier eben dieses Öffnen, dieses sich Einlassen von jedem von uns in diesem Raum konstituiert so etwas wie die Nähe, die atmosphärische Nähe, die in diesem Raum steht. Die wird konstituiert nicht von einem Subjekt, sondern von allen, die hier erinnern. Das ist also nichts, was einer besitzt. Und in dieser Nähe ist es aber gleichzeitig die Sammlung auf ein sich Entziehendes, das dieser Nähe erst ihre ganze Spannung und Spannkraft gibt. Und dieses sich Einlassen auf das, was wir jetzt versuchen zu denken, in diesem dass man das sich aber nicht so einfach denken lässt. Das heißt, wo jeder von uns aufgerufen ist, in diese Spannung zu kommen, indem er das denkt, was zu denken ist, in dem Moment findet für Heidegger Gegend und Vergegnis dieses Gedankens statt. Nochmal, wir sagen klassisch vergegenwärtigen. Heidegger will den Wort vergegenwärtigen. Was glauben Sie, warum will Heidegger hier nicht mehr das Wort vergegenwärtigen? Das wäre doch einfach, warum tut er so blöd herum? Er findet lauter Neologismen wie gegnet und vergegnen und so blöde Wörter. Warum sagt er nicht einfach, was alle denken? Nämlich, er will sagen, jetzt und hier geht es darum, sich einem bestimmten Gedanken zu vergegenwärtigen, das heißt in sich. Warum würde Heidegger sagen, so einfach ist es nicht? Genau gegen das versucht er mit diesen Worten anzugehen. Und genau das er sagt, Wo ich schon weiß, ich bin da und dahin. Das heißt natürlich nicht, dass wir Gefühl zur Kunst. Das ist ja uraltgemeinhaft. Nietzsche würde es, wenn Nietzsche sagt, Philosophen wie ich, die verheiratet sind, gehören in die Komödie, dann natürlich genau aus dem Grund, weil er sagen würde, ja, das Entscheidende an der Philosophie ist, dass man gebiert. Das ist das, von wo die ganze Libido, die ganze Energie herkommt vom Denken. Und eben wer dann dieses Pleasure-Prinzip für sich mal entdeckt hat, der macht ein komisches an, die andere gar nicht verstehen können, dass die Leute stundenlang und wochenlang über irgendwelche Texten brüten und das offensichtlich als höchst lustvoll war. Sonst würden sie vermutlich nicht die Energie aufbringen, das oft ein ganzes Leben lang durchzuziehen. Aber das ist die Richtung, auf die Heidegger ist. Vielleicht da kurz mal mit ein paar Zitaten. Was hat die Gelassenheit mit dem Denken zu tun? Also wenn ich erinnere, es war ja die Frage, dass die Ausgangslage in dem kleinen Büchlein Gelassenheit war ja die, dass er gesagt hat, dass das neuzeitliche Denken das Denken vom Wollen denkt. Und dann, gehen wir mal zurück, sagt er, wenn wir das Denken vom Wollen und vom Vorstellen her denken, dann verlieren wir den Kontakt mit einer anderen Form des Denkens, die für ihn, für die Philosophie wesentlicher und grundlegend ist. Und das ist eben dieses Denken der Gelassenheit. Und jetzt fragt er sich, was hat die Gelassenheit mit dem Denken zu tun? Nichts, wenn wir das Denken nach dem bisherigen Begriff als ein Vorstellen fassen, aber vielleicht ist das Wesen des Denkens, das wir erst suchen, in die Gelassenheit eingelassen. In die Gelassenheit eingelassen. Das heißt, für Heidegger jetzt wirklich so viel als sich einlassen auf die Welt, situativ in der Art und Weise, wie sie uns vorgegeben ist. Also nicht konstruktiv, sondern in einem Gestus des Empfangnehmens. Ich denke mir aus, wie sie sind, sondern ich öffne mich für ihre Gegenwart, um sie von der Art und Weise, wie sie sich mir hier und jetzt zeigen, in Empfang zu nehmen. Ja? Das heißt, dieses Einlassen in die Gelassenheit zu den Dingen, wie er an einer Stelle aus. Das ist auch ganz wichtig noch, auch das ein ganz antimetaphysischer Gestus, den Heidegger hier der Bauer, dass er sagt, indem das Denken als ein sich Einlassen auf die Welt und gegenwärtigen, indem es sich bestimmen lässt von den Dingen, in der Art und Weise, wie sie sich ihm zeigen. Denken Sie an einen Psychoanalytiker, der da sitzt, mal und sich zurücknimmt, genau diesen Schritt der Epoche macht und mal der andere als Projektionsfläche sich über einen ergießt. Dann würde Heidegger sagen, ja, ganz in diesem Sinne, heißt es, dass hier sich jemand einlässt in einen gelassenen Bezug zu jemandem. Und damit den anderen für sich selbst als bestimmend und maßgeblich. Das ist ja, was Heidegger sagt, was wir durch das vorstellende und voluntaristische Denken vergessen. Und zwar nicht nur als Einzelne, sondern kulturell geprägt als epochale Kultur. Wir treten so auf, dass wir verlernen, dass der andere uns bestimmt. Und das ist die negative Seite des Emanzipationssystems. Das heißt, wir können uns nicht mehr auf die anderen einlassen. Weil der andere nur noch als Projektionsfelder fremdbestimmt ist. Wir haben so ein völlig anderes Muster. Freiheit heißt hier eben in einen solchen aufmerksamen Bezug zu kommen und nicht mehr sich vom anderen gar nicht beeinflussen oder negativ bestimmt. Also das ist dieses in die Gelassenheit zu den Dingen einlassen. Wir sollen nichts tun, sondern warten. Das ist auch schön. Also da ist er wirklich indisch. Kann man nicht anders. Das ist ewig. Es gibt schöne Passagen von meinem hochverehrten Friedrich Nietzsche, der immer sagt, Freundschaft, das heißt miteinander schweigen. Finde ich eine schöne Bestimmung von Freundschaft. Sie kennen diese, wenn man sich so frisch kennenlernt, so jeder schwappt über. Und dann gibt es diese Dinge, wo man neben sich sitzen kann, man kann sich gegenseitig sein lassen. Geschweige dann, man kann miteinander, gibt es, überlegen Sie sich mal, haben Sie jemanden, mit dem Sie gemeinsam schweigen? In dem das Schweigen nebeneinander sein, nicht eine Art von Peinlichkeit, so eine Bezugssituation, das ist eine typische, wo wir dann sobald wir da drinnen sind, irgendwann zu verdammt, sollten wir mit dem Gegenüber reden. Aber können wir miteinander schweigen? Und das ist natürlich ganz klar die Tendenz, die heißt, wenn wir warten können, das heißt natürlich auch, sie geht nicht. Sogar wieder einer der Neologismen, die Heidegger. Er schreibt ja gegen die Logik, die Leute nicht, die permanent reden müssen, und dann setzt er diesen großen Schweiger, die Sigeten. Es gibt die Logiker und dann gibt es die Sigeten. Das heißt, jene Leute, die das Schweigen wird. Und das hat nichts tun, heißt hier natürlich eben nicht nichts tun, sondern das heißt genau, in dieses Verhältnis zum anderen zu kommen, indem man miteinander schweigen kann, indem man miteinander warten kann. Und zwar so, dass das Suka und nicht Duka kommt. Also so, dass das Lust und nicht Schmerz kommt. Im Warten lassen wir das, worauf wir warten, offen. Heidegger würde sagen, solange wir klappern, wir, sind wir immer noch in diesem Gestus des vorstellenden Denkens. In dem Moment, wo aber diese seltsame Art kommt, wo wir einfach miteinander da sind, eigentlich nichts vorhaben, flanieren, wie wir sagen, wo wir in einen Zustand des müßigen Flanierens miteinander kommen, da finden wir langsam hinein in ein Warten, das nicht mehr immer von irgendeinem antizipierten Ziel oder Telos her vorstellt. Und in dem Moment ergibt sich in einem Raum zwischen zwei Menschen oder zwischen einem Mensch und einem Baum, was immer ja vor sich hat in diesem Raum, ergibt sich ein spezieller Bezug zum Yoga, würde ich Ihnen das sagen. Es ergibt sich eine seltsame Vereinigung oder Verhältnis zwischen diesen beiden Körpern, sei es ein Baum, sei es ein anderer Mensch, in dem plötzlich so etwas wie Zukunft stattfindet. Denn nicht Zukunft als irgendwas, in 300 Jahren wird das und das sein, sondern Zukunft kommt zu im Warten als dem Ereignis der Erfahrung, dass sich dieser Raum zwischen den beiden Körpern öffnet. Das heißt, Zukunft ist nicht mehr, das ist ja die Hauptkritik von Heidegger überhaupt, des frühen Heideggers gewesen. Dass wir über Aristoteles, vor allem über die Zeitabhandlungen von Aristoteles in der Physik, ganz stark einen falschen für ihn chronologischen Zeitbegriff. Das heißt, wir denken uns die Zeit primär als die Abfolge von Jetzt-Momenten und die Zukunft ist dann eben ein Jetzt, das jetzt noch nicht ist. Die Vergangenheit ist ein Jetzt, das jetzt noch nicht ist. Heidegger verwendet ja den Begriff Temporalität, Zeitlichkeit, genau gegen diese chronologische Vorstellung von Zeit schon ganz früh. Und Heidegger sagt, wenn ich sage Temporalität und das Temporalität heißt Zukunft, Gewesenheit und Gegenwart, dann ist das nicht mehr, dass die Zukunft früher später wäre wie die Gegenwart oder die Gegenwart später wäre, früher wäre wie das jetzt, sondern das heißt, die tensionale Spannung. in der hier und jetzt auf die Vergangenheit zurückgegriffen wird, und Gustav schon sehr mehr Retentionalität, und hier und jetzt auf etwas Offenes, was noch gar nicht da ist, was aber gleichzeitig eine Art Spannung in Spannung versetzt, dass diese Zeitmomente augenblicklich aufbrechen. Und je stärker und weiter die Temporalität ist, also je weiter wir jetzt, hier und jetzt, die Vergangenheit hereinholen von uns selbst, und je offener wir vorauslaufen im Warten auf etwas, von dem wir nicht wissen, was es ist, umso mehr öffnet sich das Hier und Jetzt des Augenblicks. Das heißt, natürlich hat Heideggers Denken der Gewahrlassenheit mit dem Hier und Jetzt zu tun, aber ein Hier und Jetzt, das in sich ein zeitlich aufgespanntes Ding ist. Und ein Hier und Jetzt, das nie in einer chronologischen Zeitabfolge verstehbar. Das ist ja die große Kritik von Heidegger. Weshalb? Weil das Warten in das offene Selbst sich einlässt. Und was nochmal das Offene, wir hatten in einer Prüfung bei Dieter Mersch über das Eck gesprochen haben, das Eckquantische. Das Offene meint für Heidegger wirklich, und da ist er vielleicht am nächsten im asiatischen Denken, das, was direkt vor unserer Nase. Das heißt, das Offene ist nicht jetzt irgendetwas, was hinter diesem Hier und Jetzt noch als eine zusätzliche Dimension wäre, sondern das, wo hinein wir kommen, wenn die Gegenwart eine sich öffnende auf die Zukunft hin ist, ist nichts anderes, als was die Christen sagen würden, es ist das Gewahren der Leerheit in diesem Raum. Es ist genau das Gewahren der Dimension, die immer zwischen dem Körper ist. Es ist die Öffnung dieses Zwischenraums zwischen 2, 3, 4, 5 Entenkörper. Das heißt, das ist ganz wichtig. Im Warten kommen wir nicht in ein Jenseits hinein, sondern was Heidegger sagt, im Warten, das ist auch ein wichtiges Wort, rücken wir ein in die Nähe dessen, was ist. Das Warten ist das Einrücken in die Offenheit als der Nähe zu dem Leben. Hubschek. Nahe. Nahe. Also das Offene ist das, was hier gegenwärtig da ist, als der freie Raum, in dessen Nähe wir kommen. Je mehr wir denken oder je offener, gewahrsamer wir werden in diesem Bereich. Weil das Warten in das Offene selbst sich einlässt, in die Weite des Fernen, in dessen Nähe es die Weite findet, damit es bleibt. Bleiben aber es dann zurück. Also hier haben wir jetzt die ganze Schwierigkeit in ein paar kurze Sätze hinein verwoben von Heidegger. Einerseits, es ist das Einlassen in das Offene, in die offene Mitte zwischen uns. Das ist das Erste, was im Warten vollzogen wird. Und zwar als einem Offen. Das ist, was er sagt. Das heißt, das Warten ist die Art und Weise, wie dieses Offene, in dem wir da sind, offen geraten. Und darum lässt es sich, sagt er, auch das Offene im Modus der Offenheit. Indem wir aber in die Nähe zum Sein rücken, das ist ja noch dazu, es kommt ja noch ein Wahnsinn dazu, dass Heidegger sagt, diese Offenheit ist eigentlich das, was klassisch in der Philosophie immer gemeint wurde mit dem Wort Sein. Also Sein würde er sagen, nicht als irgendeine Art ewige Sphäre hinter dem Werden, sondern Sein, als wenn wir im Warten in die Offenheit eines Freiraumes hineinkommen, dann sind wir Sein. Dann sind wir da. Dann sind wir im emphatischen Sinne gegenwärtig oder präsent. Keine Deutung von Übersetzung von dem griechischen Wort Musie. Musie als Anwesenheit. Dann sind wir ganz anwesend. Und diese Anwesenheit, dieses in die Nähe, Lernen. Das heißt, es ist ein, wenn man das Sein, so müsste man mal halten, wenn man in Sein tritt, wenn man in die Nähe zum Sein kommt, dann wird in dieser Nähe nicht nur Welt aufgeschlossen auf eine bestimmte Art und Weise, sondern es wird darin gerade auch einen Zugang. Das heißt, diese Nähe ist gleichzeitig das Fernsehen. Das ist das Paradoxe. Das ist nicht einfach, aha, darum können Sie natürlich nicht sagen, jetzt sind Sie an dem Punkt hier. Da ist die Offenheit. Erstens ist die Offenheit natürlich perspektivisch. Die Offenheit zwischen mir und beiden ist zwischen Ihnen. Das heißt, Sie können das Atman nie angeben als irgendeinen Punkt. Können nicht sagen, die Offenheit zwischen dem Stuhl und mir ist irgendwo da. Verstehen Sie? Und jetzt die Offenheit zwischen dem Stuhl und diesem Getränk ist da. Das heißt, es ist, diese Offenheit ist überall, aber sie lässt sich nirgends hin festmachen. Sie können nicht sagen, da ist der Punkt. Es gibt auch, Patanjali sagt ja auch, es ist ein Punkt, der keinen letzten äußersten Punkt hat. Das ist ein Punkt, der überall da ist und nirgends da ist. Das ist paradox formuliert. Das ist aber das Wichtige, was Heidegger sagt. In diese Nähe kommen zu den Dingen, das heißt ganz ins Sein kommen, das ist eine Sache, in der gerade diese Nähe als ein Entfernen von Welt gedacht wird. Und zwar als ein Entfernen mit Bindestrich geschrieben. Das heißt, Heidegger sagt, diese Nähe, diese Offenheit hat eine seltsame Eigenschaft, nämlich dass wenn wir in sie kommen, sie eine seltsame Weise des Näherns der Dinge führen. Das heißt, wenn wir offen werden für die Welt, dann rücken uns die Dinge in eine seltsame Nähe. Sie werden uns auf eine seltsame Art und Weise gegenwärtig. Und zwar so, dass das Gegenwärtige eben kein Verschmelzen mit den Dingen ist, das ist ihm wichtig, sondern dass das gleichzeitig ein Wahrnehmen einer Ferne ist. Die sind ganz nah und gleichzeitig paradox und endlich fern. Das ist was Selbst. Weil das Warten, das offene Selbst sich einlässt in die Weite des Fernen, in dessen Nähe es die Weite findet, darin ist. Und das ist natürlich auch wieder sehr englisch, dieses Wort bleibt. Denn jetzt kommt das Zen-Moment. Jetzt kommt das Sitzen. Das heißt, das Nächste ist, was Heidegger hier sagt, dieses Warten ist zwar ein ständiger Versuch, in diese Nähe Zeit zu erfahren, so würde ich das sagen, Zeit zu erfahren und Zeit zu leben, zu kommen, und zwar so, dass man, wenn man in diese Nähe kommt, so zu denken beginnt, man darin sitzen. Das heißt, man will bleiben. Das ist ein Ort, der heimisch ist, wie Heidegger sagen würde. Das heißt, der lädt. Es ist ein gastlicher Ort, so könnten wir es arabischer formulieren. Es ist ein gastfreundlicher Ort, der lädt zum Bleiben. Und da haben Sie jetzt natürlich bei Heidegger sehr bewusst, Sie haben einerseits darin, es bleibt, das Denken eintreten in die Nähe zu sein, in diesem besprochenen Sinne, indem es nun kontinuierlich bleiben wird. Natürlich heißt dieses, jetzt verstehen Sie auch, sei nicht im Sinne, jetzt bleiben Sie ewig, weil da ist der Atmanpunkt, ja, und jetzt bleiben Sie an dem Atman sitzen. Sondern dieses Bleiben muss natürlich sehr wohl auch in Sinne von Heidegger als ein nomadisches Bleiben verstanden. Das heißt, dieses in die Nähe kommen zum Sein ist eines, das permanent in jeder Situation wieder den nahen Punkt finden muss. Das heißt, Sie können nicht sagen, jetzt haben Sie einen Abmahnpunkt oder was immer. Das Blöde nämlich an dem Punkt ist das Erwandern. Schwerer sagt immer, einmal hat man, spürt man das Abmahn in der Seele. Das nächste Mal spürt man das, ja, wo das Bewusstsein liegt, ja, die Aufmerksamkeit. Dann spürt man das, wenn man das Auge wehtut oder was immer. Das heißt, dieses Sitzen. Sitzen ist jetzt nicht das Sitzen in einem starren, statischen Sinn, sondern das ist genau die Fähigkeit, wie die Kinder immer wieder sagen, also gerade auch am Marktplatz den Sitzen zu verbinden, wo man eigentlich sitzen sollte. Und wieder bei Heidegger natürlich kommt jetzt darin, es bleibt. Bleiben aber ist ein Zurück. Das heißt, wir haben hier wieder den Schritt zurück. Das heißt, das Denken führt Denken in diese Nähe zum Sein als einen Schritt zurück in eine bestimmte Art und Weise zeitlich inmitten der Zeit gegenwärtig zu sein. Und das Denken ist eigentlich die Wiedererinnerung an dieses gegenwärtig sein können in diesem Modus. Und dann kommt die Gegenwart. Das offene Selbst wäre das, worauf wir rein nur warten könnten. Das offene Selbst aber ist die Gegenwart. Das andere überspringe ich jetzt alles. Ich möchte das nächste Mal jetzt wirklich dann mit Jordan White anfangen. Vielleicht noch zwei Sätze zur Überleitung zu Jordan White. Ich habe extra jetzt einen Text dann gewählt, der eigentlich auch eine Kritik von, kann das schauen, alle ganz gut auf meinem Computer. David Jordan White wird gerade auch, ist einer der großen Experten, also Indologen für kantrische und yogische Philosophie, ist aber ein Querulant, wie viele andere auch, und versucht hier die klassische Deutung, dass sich, wenn jemand so Licht Yoga Sutra macht, dann macht man natürlich Patanjali. Also die Urschrift klassisch des Yoga Sutra steht drin. Und er wird sich fragen, ob diese in der klassischen Interpretation die richtige ist, insofern es ganz viele Yoga-Traditionen gibt und gerade im berühmten Mahabharata ist es so, dass eigentlich mit Yoga keine asketische, sondern vielmehr eine tantrische Praxis gemeint wird. Also weniger wie Patanjali immer wieder interpretiert hat, Kaivalyam als Rückzug aus der Welt in eine asketische Form von Existenz, sondern dass Yoga im klassischen Sinne sehr stark verbunden war auch mit magischen Kunden, mit magischen körperlichen Kräften, so dass man etwas sehr sagen heraussaust aus seinem Körper hinein, wie die Hexen das konnten bei uns noch. Also hineinsausen in einen anderen Körper, mit diesem Körper etwas machen, hin und her. Patanjali kennt natürlich diese, da bin ich auch ein bisschen skeptisch bei dieser Einschätzung von Weit, finde aber trotzdem seine Texte höchst spannend. Weil das Yoga Sutra von Patanjali ja vier Teile hat. Und der dritte Teil ist der, der sich, wenn Sie so wollen, über außerordentliche Fähigkeiten, die Vutipada, die Yogis entwickeln, allerdings mit dem berühmten Hinweis von Patanjali, dass diese Fähigkeiten einerseits zwar notgedrungen kommen, durch die Yoga-Praxis, aber dass diese Fähigkeiten in sich eigentlich problematisch und eine Art höchst gefährliche Möglichkeit ist, vom eigentlichen Ziel des Yoga-Karayam abzufallen und damit nicht in die Freiheit zu kommen. Und David Jordan White wird uns zeigen, dass aber in der indischen Alltagstradition der Yogi ganz klar gerade mit diesem dritten, mit dem Vibhuti-Pada identifiziert wird, den Patanjali eben als eine bloße, mehr oder weniger gefährliche Vorstufe zum vierten Teil seiner Yoga-Sutra, nämlich den Karanatva, den Weg zur wirklichen Befreiung. Das heißt, wir haben das nächste Mal mit einem für unsere Kultur sicher absolut unakzeptierbar. Gut, ich habe gesehen, Sie haben sich hier, haben sich alle eingetragen in die Liste von denen, die morgen Abend kommen werden, oder? Gut, das heißt, wir sehen uns dann in der roten.